أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Allah sagt im Heiligen Koran, die Übersetzung dieses Verses lautet: Wahrlich, ihr habt einen Propheten Allahs, ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Jemand fragte Hazrat Aisha radhiyallahu anha nach dem erhabenen Charakter des heiligen Propheten sallam und seinem Vorbild. Hazrat Aisha radhiyallahu anha antwortete der Person: Hast du den heiligen Koran nicht gelesen? Darin hat Allah selbst sein Zeugnis über sein Vorbild abgelegt. Wie Allah sagt: Wa innaka la la khulukin azim. O Gesandter, du besitzt ganz sicherlich hohe moralische Eigenschaften. Vorbilder wären jene, die in einer Sache den höchsten Rang innehaben. Was den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam betrifft, sei es in Bezug auf die Rechte gegenüber Allah oder die Rechte gegenüber den Mitmenschen, so besaß er in beidem jenen hohen Rang, den Allah bezeugt hat. Deshalb sagte Allah, dass dieser Prophet für euch ein Vorbild ist. Es reicht nicht nur zu glauben, wenn ihr handelt. Also ihr sollt nicht nur seine Worte hören, sondern auch handeln. Und wenn ihr handelt, werdet ihr sicherlich jenen Rang erreichen können, für den ich diesen Gesandten entsandt habe. Dies ist also die Verantwortung eines jeden Muslim, eines jeden Gläubigen. In der Welt gibt es Menschen, die ein paar gute Dinge sagen oder eine Tat vollbringen, die bekannt wird, und ihre Namen werden berühmt. Ihnen werden große Preise und Auszeichnungen verliehen. Jemand erhält den Nobelpreis, jemand anderes einen anderen Preis. Aber diese Auszeichnungen kommen von einer Komitee oder einer Regierung, die für diese Aufgabe bestimmt wurde. Doch es ist noch nie geschehen, dass ein ganzes Volk etwas gesagt hätte, worüber man sich einig war. Die wahre Auszeichnung ist jene, die die Menschen dem heiligen Propheten sallam schon vor dem Prophetentum in seiner Jugend gaben, indem sie ihn als wahrhaftigen und vertrauenswürdigen, also Sadiq und Amin, nannten. Er benötigte keine Auszeichnung, aber in den Augen der Menschen hat er jenen Rang erreicht, der konkurrenzlos war, und das ganze Volk gab ihm diesen Titel. Dies ist also der Rang, den der heilige Prophet sallam innehatte. Und er hat selbst gesagt: Folgt meiner Praxis, also meiner Sunna, wandelt auf meinen Taten, denn Allah hat mich zu eurer Reform entsandt. Der Heilige Prophet sallam sagt: dass er zur Vervollkommnung der guten moralischen Eigenschaften entsandt wurde. Moralische Eigenschaften kann nur derjenige vervollkommnen, der Träger all dieser Eigenschaften ist und in dem all diese Eigenschaften zu finden sind. Wie sagte, hat Allah dies selbst gesagt, dass er für uns ein schönes Vorbild ist. Deshalb sollten wir seinem Leben jenen Stellenwert für uns geben, dass wir jede seiner Handlungen befolgen. Und jede seiner Handlungen basiert auf den Geboten des Heiligen Koran und entspricht dem Willen Allahs. Und jede moralische Eigenschaft, die in einem Menschen vorhanden sein kann oder sollte, oder die Attribute Allahs, das wahre Vorbild dessen ist der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Auch Hazrat Khalifa Tusi der Zweite hat im Vorwort zu Debatscha Tafsirul Quran einige Punkte dargelegt und diese sind auch in unseren Büchern über die Biografie vorhanden. Über seinen Charakter, über sein Leben, seine Biografie. Einiges werde ich heute kurz darlegen. Künftig werde ich, wann immer sich die Gelegenheit bietet, auch die Details erläutern. Der erste Punkt ist das Recht Allahs, also das Recht der Anbetung Allahs. Welches Vorbild des Heiligen Propheten Sassam sehen wir hierin? Wir sehen, dass das gesamte Leben des Heiligen Propheten Sassam in der Liebe zu Allah versunken war. Obwohl er sehr große Verantwortungen trug, eine neue Scharia etablieren und die Erziehung der Menschen durchführen musste. Wie der Vers Messias sagte, dass er machte aus wilden Menschen, aus ihnen dann gebildete Menschen und dann aus ihnen gottesfürchtige Menschen. Das war eine sehr große Aufgabe. Dabei vergaß er aber nie das Recht Allahs, also das Recht der Anbetung. Das ist eine sehr große und wichtige Sache. Währenddessen traten auch Schwierigkeiten auf. Er musste für Kriege ausbrechen, der Feind hat angegriffen. Aber er vergaß nie, das Recht Allahs zu erfüllen. Dies ist also das Vorbild, das auch vor uns liegt. Dass wir in jeder Lage Allah vor Augen haben. Und wenn wir Allah vor Augen haben, werden sich unsere verschiedenen Probleme von selbst lösen. Leute fragen, wir haben diese Probleme und jene Probleme. Sie sagen, wir haben so und so gebetet. Sie beten für ihre Probleme, aber wir erfüllen nicht das Recht Allahs. Deshalb bleibt der Mensch dann beraubt. Allah sagt, erfülle doch auch mein Recht. Was waren die Standards seines Gebetes? Der Heilige Prophet stand nach Verstreichen der Nacht zur Anbetung Allahs auf. Nach Verstreichen der halben Nacht stand er auf. Dies hat auch Allah bezeugt. Also Aisha berichtet, dass ich einmal bei einer solchen Gelegenheit, als er zur Anbetung stand, fragte zu ihm, sagte, O Gesandter Allahs, ihr seid bei Gott ja ohnehin schon nahe. Warum setzen Sie sich selbst solcher Mühsal aus, dass Sie den Großteil der Nacht im Gottesdienst verbringen? Sie weinen vor Allah und fliehen beten zu ihm. Er antwortet auf Allah, Abdin Shakura, ja, das stimmt, dass ich Allah nahe bin und dass Allah mir durch seine Gnade diesen Rang gewährt hat. Ist es aber auch nicht meine Aufgabe, dass ich ihm so weit wie möglich Dankbarkeit erweise? Denn wahrer Dank erfolgt stets nur im Gegenzug für eine erwiesene Wohltat. Seht, die Gnade, die Allah ihm erwiesen hat, dass er ihm zum letzten gesetzgebenden Propheten machte, das letzte Buch und die Scharia durch ihn vervollständigte. Daraufhin sagte er dies. Das soll ich nicht dankbar gegenüber Allah sein? Und entsprechend seinem Zustand hat Allah jedem Menschen viele Gnaden erwiesen. Und das Recht dieser Dankbarkeit erfordert, dass wir den Standard unserer Gottesdienste erhöhen. Leute stellen Fragen, auch Jugendliche kommen und fragen, wie sollen wir Allah anbeten? Wozu braucht Allah unseren Gottesdienst? Auch diese Frage wird immer wieder gestellt. Die Antwort ist, also die Kinder stellen diese Frage, weil sie von der heutigen Welt beeinflusst sind. Die Antwort ist, Allah braucht eure Gottesdienste nicht, aber erfordern die religiösen und weltlichen Wohltaten Allahs nicht, dass ihr für seine Wohltaten dankt und zu dankbaren Dienern werdet? Also findet sich in seiner Biografie auch die Begebenheit, dass ihm unwillkürlich Tränen in die Augen kamen, wenn er das Wort Allahs hörte. Besonders bei jenen Versen, in denen er auf seine Verantwortungen hingewiesen wurde. So wird in einer Überlieferung berichtet, dass der Heilige Prophet eines Tages zu Hazrat Abdullah bin Masud sagte: Lies mir den Heiligen Koran vor. Er sagte, ich antwortete: O Gesandter Allahs, der Heilige Koran wurde doch Ihnen offenbart. Was soll ich Ihnen vorlesen? Der Heilige Prophet sagte: Ich mag es, zu hören, wie andere den Koran rezitieren. Abdullah bin Masud sagte, daraufhin begann ich, die Sura An-Nisa vorzutragen. Als ich beim Vortragen an diesem Vers ankam, فَكَيْفَ إِذَا جَيْنَا بِقُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا. Das bedeutet, an jenem Tag, wie wird der Zustand sein, wenn wir aus jedem Volk seinen Propheten herbeibringen und ihn vor seinem Volk stellen werden, um von seinem Volk Rechenschaft zu nehmen, auch dich vor deinem Volk stellen werden, von ihm Rechenschaft zu nehmen. Da sagte der Heilige Prophet, es reicht, es reicht. Der Gefährte sagt, ich schaute ihn an und aus seinen beiden Augen flossen Tränen. Solche Furcht überkam ihn. Und in diesem Moment sorgte er sich sicherlich auch um sein Volk, dass mein Volk keine solche Tat begehen möge, die den Zorn Allahs hervorruft und nicht entgegen sie aussagen muss. Hieraus ergibt sich auch der Aspekt, wo es viele Dinge für sein Zeugnis gibt, müssen wir uns auch davor fürchten, dass das Zeugnis des Heiligen Propheten nicht gegen uns ausfällt. Dass unsere Realität nicht so enthüllt wird, dass sie unsere Sünden offenbart und wir zum Ziel von Allahs Strafe werden. Das ist ein Anlass zu großer Furcht. Auch wir sollten das Recht dieser Gottesdienste erfüllen und Allah so lieben, wie es uns der Heilige Prophet ans Herz gelegt hat und wie Allah es uns auch im Heiligen Koran befohlen hat. Schauen Sie auf die Einhaltung der Gebete, wie sehr der Heilige Prophet darauf antwortete. Selbst im Zustand schwerer Krankheit in den letzten Tagen, als es erlaubt ist, das Gebet im Liegen zu verrichten, steht in der Geschichte, dass er gestützt auf Leuten zur Moschee ging. Eines Tages, als er nicht zum Gebet kommen konnte, befahl er Abu Bakr, das Gebet zu leiten. Währenddessen bemerkte er, dass sich sein Zustand etwas gebessert hatte. Also machte er sich sofort gestützt auf zwei Männern auf den Weg zur Moschee. Und Aisha berichtet, dass selbst in diesem Zustand seine beiden Füße über den Boden schleiften. Aber die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgebets stand ihm vor Augen. Er wollte es seiner Umma, seiner Gefolgschaft zeigen, deshalb ertrug er diese Qual. Mit schleifenden Füßen gelangte er zur Moschee und kümmerte sich nicht um seine Krankheit. Das ist der Zustand seiner Liebe zu Allah. Und wie erzog er die Menschen in dieser Hinsicht? Zum einen die Aufmerksamkeit auf die Einhaltung der Gebete, dann, wie man den Menschen die Größe Allahs und seinen Rang bewusst macht. Wie führte er diese Erziehung durch? Bei den Arabern war es Brauch, in die Hände zu klatschen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dieser Brauch war damals allgemein verbreitet. Aber der Heilige Prophet schaffte diesen Brauch ab und sagte, dass er stattdessen das Gedenken Allahs geben sollte. Hierüber steht geschrieben, einmal war der heilige Prophet mit einer Arbeit beschäftigt, die Zeit zum Gebet kam. Er sagte, so Abu Bakr, das Gebet zu leiten. Er wurde dann mit seiner Arbeit fertig, machte sich auf den Weg zur Moschee. Als er in die Moschee ankam, leitete Abu Bakr das Gebet. Als die Leute bemerkten, dass der heilige Prophet in die Moschee gekommen war, begannen die Betenden unruhig die Hände zu klatschen. Damit war einerseits beabsichtigt zu zeigen, dass ihre Herzen durch das Kommen des heiligen Propheten unendlich erfreut waren. Und andererseits war beabsichtigt, Hazrat Abu Bakr darauf aufmerksam zu machen, dass seine Leitung des Gebets nun beendet sei, da der heilige Prophet erschienen war. Also Abu Bakr trat zurück und machte den Platz des Imam für den heiligen Propheten frei. Nach dem Gebet sagte der heilige Prophet, Abu Bakr, als ich dir befohlen hatte, das Gebet zu leiten, warum bist du dann zurückgetreten? Also Abu Bakr antwortete, schauen Sie auf seine Aufrichtigkeit. Er sagte, O Allahs Gesandter, welche Stellung hätte der Sohn von Abu Quhafa in der Gegenwart des Gesandten Allahs, um das Gebet zu leiten? Dann wandte er sich an die Gefährten und sagte, was war eure Absicht mit dem Händeklatschen? Es ist nicht angemessen, beim Gedenken Allahs in die Hände zu klatschen. Es scheint, wenn während des Gebets etwas geschieht, so scheint es nicht angemessen zu sein. Wenn während des Gebets etwas geschieht und worauf man aufmerksam gemacht werden muss, dann solltet ihr statt in die Hände zu klatschen, den Namen Gottes laut aussprechen. Man sollte Subhanallah sagen, also heilig ist Allah. Wenn ihr das tut, wird sich die Aufmerksamkeit der anderen von selbst darauf richten. Ebenso mochte er keine gekünstelte Ausdrucksweise. Trotz der Ermahnung, so viel Gottesdienst, sagte er, es dürfe keine Künstlichkeit geben. Einmal ging er ins Haus und sah, dass zwischen zwei Säulen ein Seil gespannt war. Er fragte, warum ist dieses Seil gebunden? Die Leute sagten, dass dies das Seil von Hazrat Zainab oder Talanha sei. Wenn sie beim Beten müde wird, hält sie sich an diesem Seil fest und stützt sich ab. Der Ali Fuzassam sagte, das sollte man nicht tun. Bindet dieses Seil los. Jeder sollte so lange beten, wie sein Herz munter ist. Wenn er müde wird, soll er sich setzen. Ein solch erzwungener Gottesdienst kann keinen Nutzen bringen. Daraus wird ersichtlich, dass einerseits unter dem Einfluss seiner Erziehung auch die Gefährtinnen und seine Familienangehörigen den Wunsch nach dem Gottesdienst und sich Mühsal auferlegten. Andererseits sagt er auch, dass es nicht nötig sei, sich in Mühsal zu stürzen, sondern man sollte entspannt beten. Für die heutigen Menschen möchte ich aber auch sagen, dass dies nicht bedeutet, was die Leute heute manchmal zu sagen begonnen haben, dass man sich keiner Mühsal aussetzen muss und deshalb das Gebet schnell verrichtet. Es ist eine Pflicht, also erfüllt sie, werdet sie schnell los. Man hat begonnen, dies völlig gegenteilig zu interpretieren, um sich selbst Bequemlichkeit zu verschaffen. Heutzutage kommen manche Betende zum Gottesdienst, beten in wenigen Minuten und sind fertig. Oder sie beten zu Hause und sind in wenigen Minuten fertig. Oft stellen mir Leute auch hier die Frage, wie sollte man beten? Das Gebet sollte genauso verrichtet werden, dass es ordnungsgemäß verrichtet wird. Hierzu gibt es ein Hadith des heiligen Propheten, dass er einen Gefährten 3 oder 4 Mal dazu anwies, das Gebet zu verrichten. Er kam zu spät in die Versammlung und das Gebet wurde bereits verrichtet und die Versammlung hatte auch schon bereits begonnen. Jedes Mal, wenn jener Gefährte betete und zu ihm kam, sagte er, geh wieder und bete. Dann betete er, kam zurück und der Heilige Prophet sagte wieder, geh wieder und bete. So ermahnte er ihn 3 oder 4 Mal zum Gebet. Als er sagte, ich kenne keine bessere Art zu beten, als diese, sagen Sie mir, wie ich beten soll, sagte der Heilige Prophet, verrichte das Gebet ruhig, gedenke Allah, sprich das Durud. Er soll der Einheit und der Lobpreisung getracht werden. Auch die Verbeugung, die Niederwerfung müssen korrekt ausgeführt werden. Erinnern Sie sich auch daran, es bedeutet nicht, dass bequem beten heißt, das Gebet schnell zu verrichten. Weil es in einer Überlieferung vorkommt, betet mit Leichtigkeit. Wir waren müde, also haben wir das Gebet schnell in 2 Minuten verrichtet. Und wenn man nicht bei Sinn ist, ist das Beten ohnehin verboten. Das ist nicht zulässig. Sondern wenn man betet, muss man auch dem gerecht werden. Auch dazu hat der Heilige Prophet uns ermahnt. Er verabscheute Schirk, also den Götzendienst, so sehr, dass er zur Zeit seines Todes, als er unter den Schmerzen der letzten Stunden litt, sich manchmal auf die rechte Seite legte und manchmal auf die linke Seite, dabei immer wieder sagte: Möge Gott diese Juden und Christen verfluchen, die die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht haben. Das heißt, sie werfen sich auf den Gräben der Propheten nieder und beten zu ihnen. Er meinte damit: Wenn mein Volk nach mir eine solche Tat begeht, soll es nicht denken, dass es meiner Gebete würdig ist, sondern ich werde mich gänzlich davon lossagen. Wie bereits erwähnt wurde, wird Allah ein Zeugnis verlangen. Seht nun, in Medina hat die Regierung an dem gesegneten Grab des heiligen Propheten strenge Beschränkungen auferlegt. Sie lassen niemanden sich niederwerfen, auch niemanden in die Nähe kommen. Aber in vielen muslimischen Ländern werden an den Schreinen von Bis und Fakirs, also von älteren Leuten, Gelehrten, Niederwerfungen vollzogen, von Heiligen werden Bitten erbeten. Diese Praxis ist Schirk, also Götzendienst, wovon der heilige Prophet zusammen abgehalten, sie verboten hat, und zwar für sich selbst verboten hat. Welches Recht hat denn irgendein anderer Heiliger oder Bilfakir, dass man sich an seinem Grab niederwirft? Es ist Allahs Gnade, dass wir uns durch das Akzeptieren des verheißten Messias vor solchen Dingen bewahrt haben. Aber die Standards der Gottesdienste müssen wir dennoch erreichen. Doch unter den anderen Muslimen ist dies sehr verbreitet. Möge Allah sich auch ihrer erbarmen und ihnen Verstand und Einsicht geben, damit sie von diesem Schirk ablassen. Seine Demut vor Allah ging so weit, dass, als die Leute zu ihm sagten: O Gesandter Allahs, sie werden doch durch die Kraft ihrer Taten die Gnade Allahs erlangen. Denn Allah hat ihnen die Zusicherung gegeben und ihren Charakter gelobt und ihr Vorbild zum Maßstab des Handelns für die Muslime erklärt. Das bedeutet also, dass ihre Taten solche sind, dass Allah ihnen vergeben wird oder ihnen vergeben hat. Der Heilige Prophet sagte: Nein, nein, auch ich werde nur durch die Güte Gottes vergeben werden. Abu Huraira berichtet, dass ich eines Tages den heiligen Propheten sagen hörte: Kein Mensch wird durch seine Taten ins Paradies eintreten. Ich fragte: O Gesandter Allahs, werden auch Sie nicht durch Ihre Taten ins Paradies eintreten? Er antwortete: Auch ich kann nicht durch die Kraft meiner Taten ins Paradies kommen. Ja, wenn Allahs Gnade und seine Barmherzigkeit mich einhüllen, dann ist dies die einzige Möglichkeit. Dies ist eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. Dann riet er: Übt Tugend in euren Angelegenheiten aus und sucht die Wege der Nähe Gottes. Er sagte: Keiner von euch soll sich den Tod wünschen. Wenn er gut ist, wird er durch das Weiterleben in seinen guten Taten noch zunehmen. Und wenn er schlecht ist, wird er durch das Weiterleben die Möglichkeit erhalten, seine Sünden zu bereuen. Der Gedanke könnte entstehen. Dies ist ein sehr wichtiger Rat, an dem wir uns erinnern sollten, dass man sich niemals den Tod wünschen sollte. Den Grund dafür nannte er: Wenn du dies wegen eines Leidens tust, aus irgendeinem Grund wünscht sich der Mensch ja den Tod. Und du hast einige gute Taten, dann wird Allah dir die Möglichkeit zu weiteren guten Taten geben und im Jenseits wird es eine bessere Vorkehrung für dich geben. Er wird deine Sünden vergeben. Und wenn es schlechte Taten sind, wirst du die Möglichkeit zur Reue und Vergebung erhalten. Wenn sich die Aufmerksamkeit darauf richtet und du wirst von den Schlechtigkeiten befreit werden und dennoch die Nähe Allahs erlangen, und wenn die Zeit kommt, wird Allah dich dann so behandeln, dass er auch Mittel für deine Vergebung geben kann und geben wird. Seinen eigenen Standard der Gottesdienste haben wir gesehen. Er macht aber auch andere darauf aufmerksam. In einer Überlieferung heißt es, dass er einmal nachts zum Haus seines Schwiegersohns, Ali, und seiner Tochter, Fatma, ging und sie fragte: Betet ihr das Tahajjud-Gebet? Ali antwortete: O Prophet Allahs, wir versuchen es zu verrichten. Aber wenn es nach dem Willen Allahs zu einer Zeit unsere Augen geschlossen bleiben, dann entfällt das Tahajjud. Der Heilige Prophet sagte: betet das Tahajjud. Und stand auf und ging zu seinem Haus zurück. Auf dem Weg wiederholte er immer wieder: Wakan al-insanu aksara shay'in jadala. Das bedeutet, der Mensch scheut sich meistens davon, seinen Fehler zuzugeben und versucht, sein Versäumnis durch verschiedene Argumente zu verdecken. Er sagte es also auch dort vor ihnen, ermahnte sie, und auf dem Rückweg wiederholt er dies, damit auch andere Leute diese Sache an Hazrat Ali weiterleiteten. Er teilte ihnen die Lehre, dass man, anstatt zu sagen, dass uns manchmal ein Fehler unterläuft, hätte sagen sollen, es passiert ein Fehler und wir können nicht aufstehen. Sie schoben die Sache auf Allah, dass, wenn es Allahs Wille wäre, wir aufwachen würden, sonst schlafen wir weiter. Seine Absicht war also: Warum wird der eigene Fehler Allah zugeschrieben? Wie bereits erwähnt wurde, mochte er auch im Gottesdienst keinerlei Künstlichkeit oder Verstellung. Wie er einmal Seile in seinem Haus hängen sah, da verbot er es und sagte: Entfernt die Seile. Sein Prinzip war, dass man die Kräfte, die Allah im Menschen erschaffen hatte, richtig nutzen sollte. Und genau das ist der wahre Gottesdienst. Dass man, wenn man Augen hat, seine Augen schließen sollte. Oder die Augen herausnehmen zu lassen, ist kein Gottesdienst, sondern eine Respektlosigkeit. Ja, sie zu missbrauchen, zu missbräuchlich zu verwenden, ist eine Sünde. Seht heutzutage, dass es viele Sachen auf der Welt gibt, Bedürfnisse des Menschen, Attraktionen, die uns zu sich ziehen. Wenn wir uns ihnen zuwenden, anfangen, falsche Programme im Fernsehen oder im Internet anzuschauen oder das Unangemessenes betrachten, dann ist das eine Sünde. Al-Quid sagte, die eigentliche Sache ist, sich vor dieser Sünde zu bewahren, und das führt euch dann dazu, dass Allah euch seine Gunst erwehrt. Dann ist es auch keine große Sache, seine Ohren zu verschließen. Allah hat euch eine Fähigkeit gegeben. Allah hat euch eine Gunst erwiesen und ihr verschwendet sie. Ja, das Zuhören von übler Nachrede und von Leumdung über andere Menschen ist eine Sünde. Viele Menschen lästern auch, hören sich Verleumdungen an, hören sich falsche Dinge über andere an. Und dann ziehen sie noch einen Genuss daraus, lachen über die Schwächen und falschen Dinge der Leute. Das alles ist falsch, es ist eine Sünde. Hierüber sagt er, dass man solche Handlungen nicht begehen sollte. Er sagte, dass hohe moralische Eigenschaften die Bezeichnung für den richtigen Gebrauch der natürlichen Kräfte sind. Und die natürlichen Kräfte abzutöten ist Dummheit. Sie für unerlaubte Dinge einzusetzen ist Übeltat. Und ihr eigentlicher und richtiger Gebrauch ist Tugend. Dies ist die Zusammenfassung seiner Lehre und dies ist die Zusammenfassung des eigenen Lebens des heiligen Propheten. Und genau das ist der Grund, weshalb Allah uns befohlen hat, seinem Vorbild zu folgen. Über seine Taten sagt Hazrat Aisha r.a. an einer Stelle, dass im Leben des heiligen Propheten nie eine Situation eintrat, in der zwei Wege vor ihr offen standen und er nicht den einfacheren der beiden Wege auserwählte. Vorausgesetzt, dass bei der Wahl des einfachen Wegs nicht der geringste Verdacht auf eine Sünde besteht. Wenn es zwei gibt, einen leichten Weg und einen schwierigen Weg, dann war es sein Bestreben, den leichten Weg zu nutzen. Denn Allah möchte den Menschen nicht grundlos in Schwierigkeiten bringen. Doch wo die Vermutung besteht, dass dadurch auch vielleicht üble Taten der Mensch aussehen kann, dann rannte der Heilige Prophet davon weg und nutzte den langen Weg. Man muss vielmehr sagen, wenn auch nur der geringste Zweifel aufkam, floh er so weit davon, wie es seine Praxis war, mehr als alle anderen Menschen. Kein Mensch kann sich so sehr bemühen, sich davon fernzuhalten, so weit entfernte er sich. Schaut nun in der Welt, manchmal stürzen sich Leute, um zu täuschen, in Schwierigkeiten, um ihre großen Besonderheiten zu demonstrieren. dass wir diese Anstrengungen unternommen haben und jenes getan haben, etc. Auch Bid und Fakirs und Gelehrte machen dies. Es gibt große Geschichten. Aber der Heilige Prophet suchte den Weg der Leichtigkeit, denn jene Leute, die so vor der Welt reden, um anzugeben, stützen sich nur in Qualen, um ihre eigene Größe zu verkünden oder um sich loben zu lassen. Sie tun das nicht für Allah, denn Allah hat keinen Nutzen von ihren Qualen, noch erhalten sie dafür irgendeinen Lohn. Dies dient nur dazu, die Leute zu täuschen. Und wenn ein Mensch eine Tat begeht, um zu täuschen, dann gibt Allah ihm aufgrund dieser schlechten Absicht Sünde und keinen Lohn. Manche Leute stellen große Zuschaustellungen an, um ihre Fehler zu verbergen, dass wir dies und jenes getan haben. Sie versuchen auf irgendeine Weise einen Schleier darüber zu legen und loben sich selbst, dass wir jene Arbeit sehr hervorragend erledigt haben und deswegen seien sie in große Schwierigkeiten geraten. Sie stellen das groß zur Schau. Aber Allah sagt, nein, diese Taten werden euch nicht die Nähe Allahs verschaffen, sondern den Zorn Allahs hervorrufen, weil eure Absicht nicht rein ist. Ihr begeht manche solcher Taten, um euch selbst zu schützen, in der Annahme, dass wir es vielleicht den Leuten zeigen und die Leute dann vielleicht auf unserer Seite sein werden. Diese kleine Lektion hat uns der Heilige Prophet zusammen also durch sein Vorbild gegeben und auch durch Ratschläge erteilt. Was den Umgang mit den Mitmenschen betrifft, so beginnt man im eigenen Haus. Wie war der Umgang mit seinen Ehefrauen? Es war ein sehr liebevoller und gerechter Umgang. Wenn auch die heutigen Menschen dies verstehen würden, würden viele Streitereien und Unruhen in Häusern verschwinden. Manchmal waren auch seine Ehefrauen streng zu ihm. Das heißt, sie sprachen streng oder verärgert. Doch er lachte dies schweigend weg. Eines Tages sagte er zu Hazrat Aisha, radiallahu anha, O Aisha, wenn du mir zürnst, merke ich das. Hazrat Aisha, radiallahu anha, fragte, woran merken Sie das? Der Heilige Prophet zusammen antwortete, wenn du mit mir zufrieden bist und es darum geht, einen Schwur zu leisten, dann sagst du immer, beim Herrn von Mohammed, die Sache ist so. Wenn du mir zürnst und die Notwendigkeit eines Schwurs entsteht, dann sagst du immer, beim Herrn von Ibrahim, die Sache ist so, so. Als Hazrat Aisha dies hörte, lachte sie und bestätigte seine Aussage mit den Worten, sie haben völlig richtig aufgefasst. Dann gibt es Begebenheiten von Hazrat Khadija, die seine erste und älteste Ehefrau war. Sie hatte große Opfer für ihn gebracht. Nach ihrem Tod kamen junge Ehefrauen in seine Ehe, aber trotzdem vergaß er Hazrat Aisha, Hazrat Khadija, Hazrat Talanha niemals. Und auch wenn ihre Freundinnen und Familie kamen, stand er auf, um sie zu begrüßen. Wenn er etwas von Hazrat Khadija vor sich hatte, fing er an zu weinen, keine Tränen. Das ist die Begebenheit der Schlacht von Badr. Ein Schwiegersohn, der noch nicht Muslim wurde, wurde gefangen genommen. Und er hatte nichts, um sein Lösegeld zu zahlen. Seine Ehefrau, also die Tochter des heiligen Propheten, als sie das sagte, dass es kein Lösegeld für die Befragung meines Mannes ging, hatte sie eine Kette ihrer Mutter bei sich und gab das als Lösegeld und schickte das nach Medina. Als diese Kette, dieser Halsband, dem heiligen Propheten vorgelegt wurde, erkannte er es und ihm kamen Tränen. Er sagte zu den Gefährten, ich befehle euch nicht, denn ich habe kein Recht, solche Befehle zu geben. Aber ich weiß, dass dieser Halsband bei Zainab das letzte Andenken ihrer Mutter ist. Und wenn ihr es gerne tun könnt, so lege ich Fürsprache ein, dass die Tochter nicht des letzten Andenkens ihrer Mutter beraubt wird. Die Gefährten sagten, du Gesandter Allahs, was könnte für uns ein Anlass zu größerer Freude sein als dies? So gaben sie jenes Halsband an Hazrat Zainab zurück. Die Wohltaten, die Hazrat Khadija ihm erwiesen hatte, hatten einen so starken Einfluss auf ihn, dass er sie oft vor seinen Ehefrauen erwähnte. Hierzu gibt es eine Begebenheit, dass unter Ehefrauen auch ein wenig Rivalität entsteht. Selbst wenn eine Ehefrau verstorben ist und sie zu sehr gelobt wird, entsteht Eifersucht. Als er einmal Hazrat Aisha, Hazrat Khadija auf diese Weise lobte, sagte Hazrat Aisha, O Prophet Allahs, warum erwähnen Sie ständig diese alte Frau? Lassen Sie es doch gut sein. Allah hat Ihnen bessere, jüngere und schönere Frauen gegeben. Als Ali dies hörte, wurde er vor Rührung übermannt. Er sagte, Aisha, du weißt nicht, wie sehr Khadija mir gedient hat. Was war sein Standard der hohen moralischen Eigenschaften? Wenn wir einen Blick auf die Geschichte werfen, sehen wir, vor seiner Geburt verstarb sein Vater und schon in Kindheit seine Mutter. Die ersten 8 Jahre verbrachte er unter der Obhut seines Großvaters. Danach wurde er von seinem Onkel Abu Talib erzogen. Es stand eine Blutsverwandtschaft zum Onkel und dessen Vater hatte ihm beim Sterben besonders bezüglich des heiligen Propheten ein Vermächtnis hinterlassen. Aus diesem Grund hat er eine besondere Liebe zum heiligen Propheten, achtete auch auf ihn. Aber die Tante besaß weder jene mütterliche Zuneigung noch das Gefühl für familiäre Verantwortung. Wenn etwas ins Haus kam, gab die Tante des heiligen Propheten es oft zuerst ihren eigenen Kindern und achtete nicht auf den heiligen Propheten. Er war damals noch ein Kind gewesen. Als Abu Talib nach Hause kam, fand er seinen kleinen Neffen nicht weinend oder beschwerend vor, sondern er sah, dass seine Kinder etwas aßen, aber sein kleiner Neffe wie ein Berg der Würde abseits saß. Das heißt, der heilige Bruder ertrug schon in der Kindheit alles mit großer Geduld. Die Liebe seines Onkels und die familiären Verantwortungen waren vor ihm. Er rannte zu seinem Neffen, umarmte ihn und sagte, achtet auch auf mein Kind, achtet auch auf mein Kind. Das passierte sehr oft. Also Muslim al-Sultan hat über diese Erwähnung geschrieben, Augenzeugen berichten, dass der heilige Prophet sich nie beklagte, noch zeigte er sich jemals Kummer auf seinem Gesicht, noch entstand deswegen jemals Reizbarkeit oder eine Rivalität gegenüber seinen Cousins. So zeigt sein Leben, wie er später unter den veränderten Umständen Hazrat Ali und Hazrat Jafar in seine Erziehung nahm und auf jede Weise Maßnahmen zu ihrem Wohl ergriff. Sehen Sie sich heute um. Selbst wenn Sie erwachsen sind, erinnern sich die Leute an Dinge aus dem jungen Alter und nehmen Rache. Aber er behandelte sie nur gütig. Vielmehr haben wir heutzutage gesehen, dass manche Leute, selbst wenn sie ein verständiges Alter erreicht haben, wenn sie bei anderen Verwandten leben müssen, manchmal ist der Vater nicht da, weswegen sie im Alter von 14, 15 Jahren dort leben müssen, oder aus einem anderen Grund heraus, wenn dort von diesem Verwandten eine Ungerechtigkeit geschieht, dann vergessen sie diese Dinge nicht. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, nehmen sie Rache. Aber der heilige Prophet zusammen nahm niemals Rache, sondern im Gegenteil. Als die Gelegenheit kam, nahm er sie in seine Obhut. Er erzog sie und gab ihnen einen Rang. Im Zusammenhang zu seinen hohen moralischen Eigenschaften gibt es ein Beispiel seiner Geduld. Einmal traute eine Frau, deren Sohn gestorben war, im Grab ihres Sohns. Der heilige Prophet ging dort vorbei und sagte, O Frau, sei geduldig, Gottes Wille ist über jeden mächtig. Die Frau erkannte den heiligen Propheten nicht und antwortete darauf, wenn dein Kind so gestorben wäre wie mein Kind, wüsstest du, was Geduld ist? Der heilige Prophet ging mit den Worten weiter, nicht eins, meine 7 Kinder sind gestorben. Bei solchen Gelegenheiten äußerte er sich also nur so weit über vergangene Leiden, aber er äußerte nie mehr als das. Noch vernachlässigte er aufgrund dieses Kummers jemals den Dienst an der Menschheit. Seine Toleranz war derart, dass er sich auch, als Allah ihm die Herrschaft verliehen hatte, die Worte eines jeden anhörte. Selbst wenn jemand grob oder hart zu ihm war, schwieg er und antwortete demjenigen, der hart vorging, niemals mit Härte. In der Geschichte steht geschrieben, dass die Muslime den heiligen Propheten zusammen statt mit seinem Namen, seinem spirituellen Rang riefen. Das heißt, sie riefen ihn mit O Gesandter Allahs. Und die Leute anderer Religionen respektierten ihn gemäß ihrem Brauch und den dortigen Sitten so, dass sie ihn statt Muhammad Abdul Qasim nannten, was sein Beiname war, also Vater von Qasim, denn einer seiner Söhne hieß Qasim, der verstorben war. Einmal kam ein Jude nach Medina und begann eine Diskussion mit ihm. Während der Diskussion sagte er immer wieder, die Sache ist jene, oh Mohammed, die Sache ist so. Der Heilige Prophet antwortete auf seine Worte ohne jegliches Unbehagen. Aber die Sahaba wurden unruhig, als sie diese Respektlosigkeit sahen. Schließlich hielt eines der Gefährten es nicht aus. Er sagte zum Juden, hüte dich, sprich ihn nicht mit seinem Namen an. Wenn du nicht Gesandter Allahs sagen kannst, dann sag wenigstens Abul Qasim. Der Jude sagte, ich werde nur den Namen nennen, den seine Eltern ihm gegeben haben. Der Heilige Prophet lächelte und sagte zu den Gefährten, er hat recht. Meine Eltern haben mir den Namen Mohammed gegeben. Welchen Namen er auch nennen will, lass ihn diesen nennen und seid nicht zornig darüber. Die Toleranz war so groß, dass manchmal er für eine Arbeit hinausging, einige Leute sich ihm in den Weg stellten und begannen, ihre Bedürfnisse vorzutragen. Er blieb so lange stehen, bis sie nicht ihre Sache zu Ende gesprochen hatten. Dann ging er weiter. Einige haben die Art, dass sie beim Händeschütteln die Hand lange anhalten. Und auch er ließ ihre Hand nicht los. Obwohl dies keine bevorzugte Art ist, zog der Heilige Prophet seine Hand nie aus ihrer Hand zurück. Bedürftige jeder Art trugen ihm ihre Anliegen vor. Manchmal gab er etwas den Bittenden entsprechend seinen Bedürfnissen. So forderte er gezwungen durch seine Gier noch mehr und erfüllte auch seinen Wunsch. Manchmal baten die Leute immer weiter und er gab ihnen jedes Mal etwas. Und vor allem aufrichtige Menschen, die nach etwas verlangten. Nachdem er ihm etwas gegeben hat, sagte er ihm so viel, es wäre besser, wenn du Gott vertraut hättest. Ein Gefährte hat einmal durchgehend nach Geld für sein Anliegen verlangt. Der Heilige Prophet erfüllte immer seinen Wunsch. Am Ende sagte er aber, es wäre besser, wenn der Mensch Gott vertraut. Der Gefährte hatte Demut, Aufrichtigkeit und Aufrichtigkeit in sich. Er gab es zwar nicht zurück, aber für die Zukunft sagte er, O Gesandter Allahs, dies ist mein letztes Wort. Ich werde nun künftig unter keinen Umständen niemals um etwas bitten. Mit demselben Gefährten wird berichtet, einmal herrschte Krieg. Es war eine sehr gefährliche Kriegssituation. Auf dem Schlachtfeld wurden Speere geworfen, Schwerter wurden geschwungen, Pfeile wurden geworfen. Soldaten kämpften gegen Soldaten und Köpfe wurden abgeschlagen. Genau in diesem Moment, als er von Feinden umzingelt war, fiel ihm eine Peitsche aus der Hand. Ein begleitender muslimischer Soldat, der zu Fuß war, sollte sich in dem Gedanken, dass der Offizier abgestiegen ist, wenn er absteigt, könnte er Schaden nehmen, bücken, um die Peitsche aufzuheben, um sie ihm in die Hand zu geben. Der Blick jenes Gefährten fiel auf diesen Soldaten und er sagte, mein Bruder, bei Gott rühre diese Peitsche nicht an. Während er dies sagte, sprang er vom Pferd und hob die Peitsche auf. Dann sagte er zu seinem Gefährten, ich hatte dem heiligen Propheten versprochen, dass ich niemanden um etwas bitten werde. Hätte ich dich die Peitsche aufheben lassen, so hätte ich dich nicht mündlich gebeten. Aber es für ein Zweifel bestand darin, dass dies durch den Zustand zur Bitte geworden wäre. Dies hätte mich wortbrüchig gemacht. Auch wenn dies ein Schlachtfeld ist, werde ich meine Aufgabe selbst erledigen. Selbst in dieser gefährlichen Lage erinnert er sich an sein Versprechen. Es gibt diese und viele weitere Dinge aus der Biografie, des Lebens des heiligen Propheten Sassalam, über seine Gerechtigkeit, seinen Umgang mit Gefühlen, Fürsorge für Arme, die für uns ein Vorbild sind. Und wie ich bereits erwähnt habe, behandelt er die Ehefrauen zu Hause und auch allgemein sehr gut. Auch sein Umgang über den Schutz des Vermögens der Armen, sein Dienst an der Menschheit, über guten Umgang mit Nachbarn und Verwandten gibt es unzählige Dinge, die wir im Leben des heiligen Propheten vorfinden. Was er alles tat, um die Vermögen der Armen zu schützen. Und auch über die gegenseitige Zusammenarbeit, was er sagte, was seine Praxis war, welche Bemühungen er unternahm, um die Fehler anderer zu verbergen. Wie er über Dinge hinweg sah, wie er Fehler verdeckte, was seine Ratschläge über Ehrlichkeit waren, was er über das Vermeiden von schlechten Gedanken sagte, was er über das Vermeiden von indiskreter Neugierde sagte, auch über das Vermeiden von Verzweiflung sagte, bis hin zum guten Umgang mit Tieren und auch über religiöse Toleranz sprach. All diese Dinge sind solche, die für uns ein vollkommenes Vorbild sind. Wie ich bereits sagte, werde ich diese Dinge künftig, inshallah, je nach Gelegenheit weiter erläutern. An dieser Stelle beende ich dies nun und lese ein Zitat von dem feisten Messias vor. Der feiste Messias sagt: Jener Mensch, der durch sein Wesen, durch seine Eigenschaft, durch seine Taten, durch seine Handlungen und durch den kraftvollen Strom seiner spirituellen und reinen Kräfte ein Muster der vervollkommenen Perfektion in Wissen und Tat, in Wahrhaftigkeit und Standhaftigkeit zeigte und der vollkommene Mensch genannt wurde. Jener gesegnete Prophet ist das Siegel der Propheten, der auserwählte Imam, das Siegel der Gesandten und der Stolz aller Propheten, nämlich Mohammed, der Auserwählte, sallallahu alaihi wasallam. O Gott, o lieber Gott, sende jene Barmherzigkeit und jenen Segen auf diesen geliebten Propheten, die du seit Beginn der Welt auf niemanden gesandt hast. Möge Allah uns auch die Fähigkeit geben, dass wir versuchen, durch das Handeln nach dem Vorbild des heiligen Propheten wahre Muslime zu werden und auch Überbringer seiner Botschaft in der Welt sind, um auch die Welt unter seinem Banner zu bringen. Möge Allah uns dazu die Fähigkeit geben. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wasallam innaka hamidun majid. Nach dem Gebet werde ich auch ein Gebet, Totengebet leiten. Ist der Sarg schon da? Fragt Hazur. Sein Janaza in Anwesenheit vom Herr Laik Ahmad Tahir Sahib. Er war Missionar der Gemeinde und hielt sich im Vereinigten Königreich auf. Vergangenen Tage ist er im Alter von 83 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Der Verstorbene war Musi gewesen. Den Hinterbliebenen zählen eine Tochter und drei Söhne. Laik Tahir Sahib wurde im Haus von Hazrat Sheikh Fazal Ahmad Sahib Dalvi, einem Gefährten des Festen Messias, in Qadian geboren. Sein Vater hatte 1907 das Baiat abgelegt. Nach Abschluss der mittleren Reife widmete er 1959 sein Leben der Jamaat. Laik Sahib ging in die Jamia Ahmadiyya Rabwa und absolvierte diese 1967. Während seiner Jamia-Zeit hat er auch seinen Bachelorabschluss, also einen Abschluss in FA gemacht und Adib Fazl in Arabic. Nach dem Abschluss der Jamia erwarb er auch einen Bachelorabschluss an der Punjab-Universität. Juli 1967 wurde er als Missionar zum Dienst nach England geschickt und erhielt als stellvertretender Imam der Fazal Moschee London die Möglichkeit zu dienen. ...1970 ging er nach Pakistan zurück. Unter Islau Ishad arbeitete er dann an verschiedenen Orten als Missionar, wurde in der Abteilung des Nie versetzt. Er war der Schwiegersohn von Molana Abul Munir Nurul Haq Sahib. Dann wurde er dort während des Dienstes als Lehrer an der Jamia ernannt und übte diese Lehrtätigkeit etwa 10 Jahre lang aus. Dann erfolgte 1982 seine Ernennung in Wakil-e-Tabshir. Er wurde zum Naib Wakil-e-Tabshir ernannt. Ebenso diente er während der Jamia-Zeit auch in der Khudam-e-Ahmadiyya und in den Unterorganisationen. Sowohl während der Jamia-Zeit, auch als er Murabbi in Pakistan wurde, hat er in den Unterorganisationen gedient. Für 1986 versetzte ihn Hazrat Khalifatul Masih IV. Auch nach Amerika. Und im selben Jahr, 1986, setzte ihn dann der vierte Khalif Rahimullah auch hierher in Glasgow, wo er als Mubarak Silsila dienen durfte. 2005 wurde er auch zum Rektor der Jamia UK ernannt, als die Jamia eröffnet wurde. Der Zeit seines Dienstes beträgt etwa 59 Jahre. Atal Mujib Rashtab, Imam der Fazl Moschee London, sagt, dass der Verstorbene ein Verteidiger des Islam war, ein Diener des Khilafats war und die Bedingungen eines Waqf erfüllte, ein sehr erfolgreicher Murabi Silsila war. Er hat eine sehr lange Zeit mit vollem Elan gedient. Er zitierte Dein Lincoln mit wohlklingender Stimme und aufwirkungsvoller Weise und macht auf herzgewinnende Art auf der Biat-Angelegenheit aufmerksam. Den Jamaat, in dem er die Möglichkeit zum Dienst hatte, hinterließ er viele gute Erinnerungen. Er war ein beliebter Diener des Glaubens, der die Mitglieder der Jamaat liebte. Auch im Bereich des Schreibens erhielt er die Möglichkeit zu zahlreichen Diensten. Legte besonderen Wert auf Gebete. Er hatte die Wände seines Hauses mit Gebeten geschmückt, besaß viele Vorzüge. Warik Siddiqui Sahab sagt, ich kenne ihn seit seiner Zeit in Rabwa. Er war von außergewöhnlicher Heiterkeit, voller Lebensfreude und von Natur aus von Anstand geprägt. Er hatte unendliche Zuneigung zum Khilafat und zum Nizam-i-Jamaat. Und er riet auch denen, die ihn trafen, den Khalifen der Zeit, vollkommen zu gehorchen. Ebenso sagt er, dass er immer ein kleines Notizbuch in der Tasche hatte, wo immer er etwas sah oder hörte, notierte er sofort eine gute Sache auf. Nicht nur von einer bestimmten Person, sondern wo immer er etwas sah, notierte er es sofort. Seit seiner Studentenzeit war es seine Gewohnheit, in der Gesellschaft der Älteren in der Gemeinde zu sitzen. Denn er sich an viele Dinge von Hafiz Mukhtar mit Saib, Janjapuri und erzählte sie auch in seinen Versammlungen. Seine Tochter Quratul Ain sagt, ein Aspekt, den ich bei meinem Vater sehr ausgeprägt sah, war seine Art des Betens. Seinen Gebeten zeigte er sich ein eigenartiger Ausdruck von Sehnsucht, Demut, Vertrauen und Liebe von Flehen zu Allah. Manchmal schien es, als würde er nicht aufhören zu beten, bis er eine Antwort von Allah käme. Sagt Allahs Umgang mit ihm war auch ebenso, dass er ihm durch viele Träume auch viele Dinge schon vorher mitteilte. Und über das Beten sagte sie, er pflegte uns zu raten, dass das, was Hazrat Masih Maud gesagt hat, dass der Zustand des Beten sein solle, also dass derjenige, der bittet, zuerst sterben muss und dann muss, und dass man zuerst sterben muss, um bitten zu können. Also das ist die wahre Sache, dass der Zustand des Bittenden so sein sollte, als sei er gestorben. Wenn ihr in diesem Zustand bittet, dann erhört Allah auch. Möge Allah ihn mit Vergebung und Barmherzigkeit behandeln und seine Ränge erhöhen. Sein Janaza wird in Anwesenheit verrichtet. Gleich nach dem Freitagsgebet werde ich hinausgehen und das Totengebet leiten. Die zweite Erwähnung ist ein Totengebet in Abwesenheit von Herr Sigar Dalusab, Naibsad der Region Segu Mali. Er ist vergangenen Tage verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene war auch Musi. Er war Missionar der Gemeinde Dasisab. Der Muballigh der Gemeinde Dasisab schreibt, dass der Verstorbene durch das Hören eines Radioprogramms im Jahr 1916 die Möglichkeit erhielt, die Ahmadiyyat anzunehmen und er machte große Fortschritte in seinem Glauben. Er war ein sehr opferbereiter und aktiver Ahmadi, nahm sehr eifrig an Jamati-Programm teil, beteiligte sich an Spenden, kam täglich zum Fajr, Maghrib und Isha-Gebet in die Moschee, auch aus der Ferne. Er hatte eine Beziehung unendlicher Zuneigung, Liebe zum Khilafat. 1918 erhielt er die Möglichkeit, dem System der Wasiyyat beizutreten. Bis zu seinem Tod zahlt er jeden Monat zu Beginn seinen Wasiyyat-Beitrag von seinem Gehalt. Einmal erhielt er aus 6 Monate lang aus irgendeinem Grund kein Gehalt. Die Verhältnisse in Afrika sind dort auch so. Da zahlt er keinen Beitrag. Er war sehr besorgt. Schließlich erwies Allah seine Gnade und sobald er das Gehalt erhielt, war seine erste Sache, dass er seinen Wasiyyat-Beitrag und die übrigen Beiträge zahlte. Er hatte eine Ehefrau und drei Söhne, denen er Tabligh machte. Und aufgrund des Tabligh wurden zwei Söhne Ahmadis, aber die Ehefrau und ein Sohn nahmen Ahmadiyyat nicht an, worüber er sehr besorgt war. Denn Glaube an die Ahmadiyyat war äußerst fest. Seine Meinung über Nicht-Ahmadis und Maulvis war sehr klar und deutlich, und er pflegte zu sagen, dass diese Leute keinen Erfolg haben können, wenn sie den Messias und Mahdi nicht akzeptieren. Er war auch ein sehr aktiver Prediger und Diener der Jamaat. Möge Allah ihn mit Vergebung und Barmherzigkeit behandeln.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر